Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Starten wir auch mit dem Thema von heute Abend. Wie kann ich sicher sein, dass ich Christ bin? Das ist ja uns auch schon wichtig, dass wir innerlich auch, wenn wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden, auch irgendwo merken würden, aha, da passiert ja wirklich was mit mir. Das, was der Frank gerade gesungen hat, diese Beziehung, von der er die Rede hat, die erlebe ich wirklich. Ich kann mit Jesus reden, ich kann auf ihn hören, da geht was hin, da geht was her. Das ist tatsächlich eine Beziehung, in die ich einsteigen kann. Das wäre ja wichtig für uns, damit wir wirklich auch von einer Beziehung zu Jesus reden können. Und das ist die Frage, wie kann ich da reinkommen? Wo dann merke ich das, dass ich diese Beziehung habe? Ich weiß, als meine Kinder geboren wurden, da war so ziemlich mein erster Gang, nachdem ich natürlich im Krankenhaus war und geguckt habe, wie es denn so geworden ist und so, dass ich dann zum Standesamt gegangen bin und habe meine Kinder in unser Familienbuch eintragen lassen. Damit dem Kind auch einen Namen gegeben, wie man so schön sagt, das wird ja erst amtlich, wenn man es dann auch wirklich auf dem Standesamt eingetragen hat. Warum? Weil mir gleich wichtig war, für alle klarzustellen, das sind meine Kinder. Und da bin ich stolz drauf. Und das bin ich bis heute, auch wenn wir manchmal hier und da vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Aber das ändert hier nichts in dem Grundsätzlichen. Wir gehören zusammen. Es sind meine Kinder. Ich bin der Vater dazu. Und wir freuen uns, dass es uns gegenseitig gibt. Und die Kinder, habe ich gemerkt, für die ist das total wichtig, dass sie wissen, jawohl, das sind meine Eltern. Hier gehöre ich hin. Dass sie ein Zuhause haben. Und ich glaube, genauso wie Eltern möchten, dass ihre Kinder sich darin ganz sicher sind, wo sie hingehören, in welche Beziehung sie eingebunden sind, möchte Gott auch, dass wir, wenn wir in eine Beziehung zu ihm treten, uns dieser Beziehung wirklich innerlich ganz gewiss sind. Und vielleicht fragt der eine oder andere, das kann ich mir jetzt gar nicht so richtig vorstellen, wie soll das denn überhaupt gehen? Wenn ich mir eine Beziehung zu Gott gewiss werde, wie kann das gehen, wo ich Gott doch gar nicht sehen kann? Wo ich ihn nicht riechen kann, wo ich ihn nicht schmecken kann. Wie kann ich zu diesem Gott wirklich eine lebendige Beziehung haben? Geht das wirklich? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das wirklich geht. Doch bevor wir darüber nachdenken, wie denn diese Beziehung, wie wir diese Gewissheit bekommen können in unserer Beziehung zu Gott, möchte ich euch einfach mal bitten, ja, mit euch selbst so einen kleinen Test zu machen. Das ist also nur für euch, ist für niemand anderen, wo ihr einfach mal gucken könnt, wo stehe ich eigentlich? Und vielleicht ist es auch hilfreich im Verlauf des Abends, das sich immer wieder nochmal so auch vor Augen zu führen, da stehe ich und zu gucken, was hilft mit dieser Abend, um in dieser Gewissheit ein Stückchen weiterzukommen. Und vielleicht denkt ihr am Ende des Abends, ach, da hätte ich doch an der Stelle nochmal eine Frage, damit das bei mir wirklich auch zu einer Gewissheit kommen kann. Also, dass ihr einfach mal kurz überlegt, wo stehe ich? Habe ich überhaupt eine Beziehung zu Gott? Habe ich gar keine Beziehung zu Gott? Oder so ein Wackelkontakt, manchmal denke ich, da ist was, aber manchmal denke ich auch wieder, da ist nichts an Beziehung, das ist bei mir noch so ein bisschen vage. Oder dass ihr sagt, ich weiß wohl, dass es Gott gibt, aber eine persönliche Beziehung zu Gott, so weit bin ich noch nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich mit Gott so per Du schon wäre, wie man so schön sagt. Ja, vielleicht einfach erstmal, das wäre das Vierte, vielleicht sind auch Leute heute Abend bei euch, heute Abend hier, die sagen, jawohl, das mit Jesus, das ist für mich klar. Ich habe Jesus bewusst meine Schuld gegeben. Er ist mein Retter und er ist mein Herr. Ich habe ihn bewusst eingeladen, auch in mein Leben zu kommen. Ja, mal so ganz kurz mal überlegen, vielleicht sein Kreuzchen setzen oder in Gedanken. Da stehe ich. Okay. Mit unserem Glauben an Jesus verhält sich's für mich wie mit dieser Flipchart. Wenn man so eine Flipchart aufstellt, der hat die drei Beine und nur wenn alle drei Beine wirklich fest auf dem Boden stehen, dann kann man mit dem Ding was anfangen. Wenn ich jetzt so ein Bein hier hinten wegnehmen würde, könnt ihr euch leicht ausrechnen, was passiert. Oder wenn ich hier an dem Schräubchen drehen würde, dann würde es zur Seite wegsacken. Also so eine Flipchart, die steht nur dann wirklich fest, wenn sie auf drei Beinen steht. Und ich möchte euch heute Abend so drei Gedanken mitgeben, so drei Stützen mitgeben, wo ich denke, genau darauf fußt letztlich unser Glaube. Und nur wenn alle drei dieser Beine feststehen, dann werde ich das Gefühl bekommen, dass mein Glauben, mein Leben mit Jesus auf einem festen Fundament stehe. Das ist das, was Gott möchte. Im ersten Johannesbrief können wir nachlesen, da schreibt Johannes: Ich schreibe euch dies, die ihr an den Namen des Sohnes glaubt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Gott möchte also, dass wir uns unseres Glaubens wirklich gewiss werden, dass wir das also innerlich auch ganz klar bezeugen können: Jawohl, ich weiß, dass Jesus mein Herr und mein Heiland ist. Und das erste Bein, das wir hierzu aufrichten wollen heute Abend, die erste Grundlage dafür, woher wir wissen können, ob wir wirklich Kinder Gottes sind, das ist Gottes Wort. Ich hefte das mal hier unten an. Manche werden es noch sehen können. Ich fange mal hier hinten an. Ja, Gottes Wort. Und wir haben uns ja, wenn ihr euch erinnert, am ersten Abend darüber Gedanken gemacht, wie zuverlässig ist eigentlich die Bibel. Wir haben festgestellt, die ist enorm zuverlässig. Ich will euch noch so eine Geschichte erzählen von den Masoreten, die die Bibel also immer wieder abgeschrieben haben. Wir haben ja uns am ersten Abend deutlich gemacht, dass die Bibel immer wieder abgeschrieben worden ist und dadurch vervielfältigt worden ist. Und diese Leute, die diese Abschreibarbeit geleistet haben, die nennt man Masoreten. Und diese Masoreten, das waren ganz penible Leute, die haben also immer so eine Seite abgeschrieben. Und dann haben die angefangen und haben die Buchstaben gezählt. Wie viel habe ich auf dem Original? Wie viel habe ich in meiner Abschrift? Und wenn die festgestellt haben, stimmt nicht, dann haben die ihren Kollegen mal angestupst und haben gesagt: Zähl du mal, wahrscheinlich habe ich mich nur verzählt. Na, hat der gezählt? Nee, 14.271 Buchstaben, es fehlt einer. Und dann haben die jetzt nicht gesagt: Okay, gucken wir mal welcher, sondern haben die schlicht und ergreifend ihre Abschrift genommen, weg und wieder angefangen. Und haben so lange geschrieben, bis sie festgestellt haben, es ist auch nicht ein einziger Buchstabe falsch. Und man merkt also, wie viel Mühe die da reingelegt haben, wie wichtig ihnen das war, dass Gottes Wort wirklich ganz genau überliefert wurde. Und deswegen haben wir heute die Möglichkeit, uns wirklich auf das auch zu verlassen, was wir in Gottes Wort finden. Und ich habe euch das letzte Mal mit zwei Bibelversen konfrontiert, wo ich gesagt habe, wenn man Leben mit Jesus anfangen will, dann sind diese beiden Verse bestens dafür geeignet zu beschreiben, wie das gehen kann, dass es zwei Schritte sind. Und weil diese Leute so penibel genau abgeschrieben haben, können wir uns darauf verlassen, das ist wirklich das, was Gott uns an dieser Stelle zu sagen hat. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird dann uns unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen, die wir auf uns geladen haben. Also wenn ich mich frage, was muss ich tun, um wirklich Christ zu werden, dann wäre die rote Schrift im Grunde genommen das, was unser Beitrag ist, dass wir ehrlich werden. Wie wir das letzte Mal gesagt haben: Gott, ich habe mich von dir wegbewegt. Ich habe mein eigenes Ding gemacht. Und ich muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht alles geglückt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich meine Entscheidungen auch eigentlich nie mit dir rückgesprochen habe, obwohl du mich geschaffen hast, obwohl du mein Schöpfer bist. Ich habe immer so fröhlich mein Ding gemacht, so gut ich konnte, aber es ist auch manches schiefgelaufen dabei. Das heißt, Verfehlungen eingestehen, zu sagen, es ist nicht alles super gelaufen in meinem Leben. Gott, ich glaube schon, dass es Sachen gibt, mit denen du nicht einverstanden bist bei mir im Leben. Und dann gibt Gott uns ein Versprechen, nämlich dass er sagt, ich werde dir vergeben. Wenn du so ehrlich zu mir kommst, werde ich dir vergeben. Wie in einer Beziehung, wenn ich etwas falsch gemacht habe und ich gehe zu meiner Frau und sage: Schatz, es tut mir echt leid. Ich habe nochmal drüber nachgedacht und ich habe gemerkt, ich habe dir da wirklich Unrecht getan. Ich werde ehrlich und gestehe mir das vor ihr ein. Und dann sagt sie, wenn es gut läuft, ne, okay, schwamm drüber. Ist jetzt wirklich vergeben und auch vergessen. Bei meiner Frau muss ich mal gucken, ob es gut läuft. Ne? Bei Menschen ist das immer so, ihr wisst, wie das ist. Bei Gott habe ich das feste Versprechen, jawohl. Er sagt, wenn du das machst, ich gebe dir das in der Bibel schwarz auf weiß, ich habe es hier ein bisschen farbig gestaltet, ich gebe dir das schwarz auf weiß, dann vergebe ich dir. Darauf darfst du dich verlassen. Ich gebe dir mein Wort. Und die andere Bibelstelle, mit der wir uns das letzte Mal beschäftigt haben, das ist der zweite Schritt. Der erste ist, so werden wir auf dieser Weise unsere Schuld auch vor Gott los. Und der zweite Schritt ist ja jetzt, wie komme ich in diese Beziehung? Davon, dass Gott mir meine Schuld vergibt, habe ich ja noch keine Beziehung mit ihm. Und das sagt uns Johannes in Johannes 1, Vers 12, alle aber, die ihn, hier ist Jesus Christus gemeint, aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also, dass ich hingehe und sage, Herr Jesus, ich habe verstanden, dass du bisher in meinem Leben gar keine Rolle gespielt hast. Wir hatten keine Beziehung. Aber jetzt öffne ich dir mein Leben. Und ich möchte, dass du in mein Leben durch deinen guten Heiligen Geist hineinkommst. Und Jesus nimmt das ernst. Also es geht jetzt nicht so, ne, Reißverschluss auf, Jesus rein, Reißverschluss zu. So wird es nicht funktionieren. Sondern er kommt durch seine Kraft des Heiligen Geistes in unser Leben hinein. Ihr werdet auf einmal merken, dass eure Ansichten sich Stück für Stück verändern. Wir kommen heute Abend nochmal da drauf. Oder dass ihr auch den Eindruck auf einmal gewinnt von einer ganz tiefen Geborgenheit. Dass ihr plötzlich wisst, es mag in meinem Leben nicht alles glatt gehen, aber es ist auch gar nicht erforderlich. Weil mein Leben durch Jesus so viel Halt hat, dass ich für die Gegenwart und für die Zukunft weiß, ich stehe in Gottes Hand. Und das ist es, was letztlich zählt. Wir alle wissen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir passen alle auf 2 Quadratmeter, ob wir Multimillionäre waren oder eine arme Kirchenmaus. Spielt überhaupt keine Rolle. Am Ende passt alles auf 2 Quadratmeter. Und was dann zählt, ist, ob ich einen habe, der auf der anderen Seite des Todes mich hinein in die Ewigkeit Gottes führt, in die Herrlichkeit Gottes führt. Und das geht nur mit Vitamin B, nämlich mit Jesus. Den brauche ich dafür. Ihn muss ich in mein Leben aufnehmen und hineinlassen. Und er sagt, wenn du ehrlichen Herzens vor mich trittst und sagst, Herr Jesus, doch, ich will das wirklich jetzt versuchen, komm du in mein Leben. Dann sagt er, dann komme ich zu dir und ich mache dich zu einem Kind Gottes. Gott übernimmt die Verantwortung für dein Leben, so wie ein Vater und eine Mutter die Verantwortung für ihr Kind übernehmen. Vielleicht noch eine dritte Stelle, die uns darin gewiss machen darf, Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus, gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Im 19. Jahrhundert hat ein Maler gelebt namens Holman Hunt. Und Holman Hunt hat einmal diese Aussage versucht, in einem Bild darzustellen. Und dieses Bild, da hat er eine Tür gemalt und Jesus steht als Licht der Welt davor, hat so eine Laterne auch in der Hand und da rankt so ein bisschen Efeu hoch. Und es fällt auf, dass dieses Bild, dass diese Tür keinen Türgriff hat. Jesus steht vor dieser Tür, gar kein Griff, auch keine Klingel. Und dann hat ihn jemand darauf angesprochen und hat gesagt, Holman, du hast vergessen, an die Tür einen Griff zu machen. Wie will denn Jesus da reinkommen? Dann hat Holman Hunt gesagt, nein, ich habe das nicht vergessen. Sondern Jesus hat gesagt, siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und diese Tür hat nur einen Griff und der ist auf der Innenseite, auf der Seite der Herzen der Menschen. Und wenn ich anklopfe, ich werde mir keinen Zutritt gewaltsam verschaffen, sondern die Menschen müssen von innen die Tür aufmachen. Und sagen, Jesus, komm rein, schön, dass du da bist. Das ist das, was Glauben letztlich bedeutet. Jesus, die Tür zu meinem Herzen öffnen und sagen, komm du rein. Und setzt du dich, ich weiß nicht, zu Hause, ob ihr irgendwo so einen Stuhl habt, wo er sagt, also wer da sitzt, der hat Sagen. Ne? Früher gab es das mal, bei Königshäusern sind das Throne. Setzt du dich auf den Thron meines Lebens. Du sollst das Sagen haben. Und ich will einfach auf dich hören. Ich vertraue dir, dass niemand mehr Überblick hat über mein Leben als du, der du mit Gott, dem Vater, zusammenstehst, der mich ja auch geschaffen hat. Jesus sagt, dieser Griff steht nur auf der Innenseite, ist nur auf der Innenseite und du musst mir die Tür öffnen, sonst werde ich niemals in dein Leben einziehen. Die eben genannte Bibelstelle zeigt, dass nur wir Jesus in unser Herz hineinlassen können. Aber er hat versprochen, wenn wir ihm öffnen, dann wird er kommen. Und es heißt hier, er wird das Mahl mit uns halten. Das ist Sprache vom Orient. Im Orient ist immer, wenn ich mit einem wirklich Gemeinschaft habe, dann futtere ich mit ihm auch was. Und das Bild gebraucht Jesus hier. Und sagt, so wie das ist, wie wir mit Freunden zusammen essen, so werden wir wirklich eins werden. Werden wir gemeinsam durchs Leben gehen. Eine andere Bibelstelle, die Gott uns hier an dieser Stelle mit auf unseren Weg gibt, ist in Matthäus 28. Das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis an das Ende der Welt. Darauf können wir uns auch verlassen, dass Jesus sagt, ich bin jederzeit und immer bei dir. Eine Frau ist ziemlich krank gewesen und hat am Ende ihres Lebens nochmal über ihr Leben zurückgeguckt. Und sie hat in einem Traum nochmal ihr ganzes Leben innerlich so vor sich ablaufen sehen. Und zwar hat sie dieses Leben ablaufen sehen als eine Art Spaziergang am Strand. Und sie sagt, ich sah in diesem Traum immer so zwei Spuren. Und ich wusste, das eine ist meine Spur und das andere ist die Spur Jesu, meines Herrn. Und mein Leben war wirklich ein Spaziergang am Strand entlang und Jesus immer an meiner Seite. Und dann ist sie plötzlich erschrocken, weil es auf einmal Phasen gab, in denen hat sie nur eine Spur gesehen. Und dann hat sie überlegt, wann das war und hat gemerkt, das sind immer genau die Zeiten gewesen, wo es ihr richtig schlecht ging. Dann hat sie zu Jesus im Gebet gesagt, Herr, also das finde ich ja jetzt der Hammer, du hast doch in deinem Wort versprochen, ich bin immer bei euch, jeden Tag. Aber in den Zeiten, wo es mir richtig schlecht ging, wo warst du da? Ich sehe nur eine Spur. Und dann sagt Jesus, guck mal genau hin. Es ist meine Spur. Und ich habe dich auf diesen Strecken deines Lebens getragen. Wenn wir mit Jesus leben, werden nicht alle Schwierigkeiten automatisch von uns wegmarschieren. Manchmal habe ich das Gefühl, als Christ hat man vielleicht sogar die eine oder andere noch mehr. Aber wir stehen niemals mehr allein in Schwierigkeiten. Sondern wir erleben, wenn es richtig dicke kommt, kann ich zu Jesus gehen. Und kann ihn bitten, Herr, trag du mich jetzt. Ich habe einfach nicht genug Kraft. Ich weiß auch gar nicht, wie das hier weitergehen soll. Aber ich bitte dich, dass du mich jetzt durchträgst, dass du mir den nächsten Schritt zeigst. Und ich habe das oft erlebt, dass ich, wenn ich so gebetet habe und habe weiter auch so, ich habe jeden Tag so eine Zeit, wo ich in der Bibel lese, dass Gott mir oft durchs Bibellesen den nächsten Schritt gezeigt hat. Und auf einmal wusste ich, man, so habe ich den Vers noch nie gelesen. Aber es ist genau die Antwort auf meine Frage. Wo ich wusste, Gott gibt mir an der Stelle so ein Fingerzeig. Auf Gottes Wort kann ich mich in meinem Leben wirklich immer wieder verlassen. Oder noch ein weiteres Versprechen ist in Johannes 10, Vers 28. Jesus sagt, ich gebe ihnen, das sind die Menschen, das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Auch darauf dürfen wir uns im Leben wirklich verlassen. Ewig ist in der Bibel in erster Linie ein Qualitätsbegriff. Wir neigen ja dazu, das sofort als zeitlichen Begriff zu fassen. In der Bibel bedeutet, dass ich lebe aus der Kraft des Ewigen, aus der Kraft der Ewigkeit heraus. Also aus der Kraft Gottes heraus. Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das bedeutet, wenn ich aus der Kraft Gottes heraus lebe und Jesus alle Macht hat, dass es für mich in meinem Leben zum Beispiel keinen Zufall mehr gibt. Zufall ist für mich, seit ich das verstanden habe, das, was Gott mir zufallen lässt. Plötzlich haben die Situationen für mein Leben eine Bedeutung. Ich kann nochmal darüber nachdenken, warum ist das jetzt wohl passiert? Ich kann darüber beten und sagen, Herr, irgendwie habe ich kein gutes oder ein sehr gutes Gefühl dabei, das jetzt so zu tun. Und ich erlebe diese oder jene Situation als Aufrütteln von dir oder auch als Bestätigung, dass ich da gut unterwegs war. Ich ordne meine Situation im Alltag nochmal ganz anders ein und weiß, Jesus hat alle Macht. Es passiert nichts, was nicht an ihm vorbei muss in meinem Leben. Und das gibt meinem Leben auch den unbedeutenden Augenblicken ganz neu Gehalt. Ich weiß, dass ich jeden Augenblick in seiner Hand bin und dass er durch all das, was ich im Leben so mitmache, letztlich ein Ziel verfolgt, dass er meinem Leben mehr Tiefe und mehr Reife und mehr Gehalt geben will. Und das erlebe ich als was ganz, ganz Wunderbares. Das sind nur einige Beispiele dafür, dass ich Gott wirklich beim Wort nehmen darf. Und erinnert ihr euch noch an den ersten Abend, wo ich euch sagte, es gibt 300 Versprechen im Alten Testament, die Gott Menschen gegeben hat, die er im Neuen Testament alle erfüllt hat. Und wir haben uns ja jetzt wieder ein paar von diesen Versprechen Gottes aus dem Neuen Testament angeguckt. Wenn er diese 300 aus dem Alten Testament in der Zeit des Neuen Testamentes erfüllt hat, also in der Zeit, wo Jesus gelebt hat hauptsächlich, welchen vernünftigen Grund gibt es dann an den Versprechen, die wir in der Bibel im zweiten Teil finden, im Neuen Testament finden, daran zu zweifeln? Es hat sich immer bestätigt, was Gott in seinem Wort angekündigt hat. Und darum kann ich mich auf diese Sachen, die ich euch eben erklärt habe, diese Bibelverse, und so gibt es ja im Neuen Testament ganz viele Versprechen Gottes, kann ich mich wirklich verlassen. Und je mehr ich mich auf dieses Wort Gottes verlasse, umso mehr werde ich merken, wie Gott mich durch dieses Wort tatsächlich trägt und im Leben führt. Und wie er mein Leben dadurch immer tiefer und immer reicher werden lässt. Das zweite Stativbein, das wir aufstellen wollen, das ist Jesu Werk. Wir haben am ersten Abend ja gesehen, dass Jesus wirklich gelebt hat. Wir haben uns das deutlich gemacht an außerbiblischen Quellen, die von ihm reden, haben aber auch gemerkt, die Bibel ist auch mit wissenschaftlichen Methoden untersucht worden und wir können ihr genauso vertrauen wie allen anderen, ja sogar noch mehr vertrauen als allen anderen Quellen, die wir aus dem Altertum haben. In der Bibel wird von den vier Evangelisten, von vier Augenzeugen vom Tod Jesu und dessen Zweck berichtet. Und wir haben uns da das letzte Mal sehr deutlich gemacht, wofür eigentlich Jesus in diese Welt gekommen ist und warum er gestorben und auferstanden ist. Wir haben festgestellt, der Sinn des Todes Jesu lag darin, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass wir Vergebung für unsere Schuld und neues, ewiges Leben von Jesus geschenkt bekommen können. Und dieses Geschenk, das müssen wir im Glauben wirklich dann auch annehmen. Sonst werden wir davon nicht profitieren. Jesus hat also mit seinem stellvertretenden Tod, so haben wir letztes Mal festgestellt, im Grunde genommen das erlitten, was uns bevorstand. Nämlich die ewige Gottesferne. Dafür, dass wir uns für ein Leben ohne Gott, fern von Gott entschieden haben, haben wir gesagt, hat das natürlich auch zur logischen Konsequenz, dass es am Ende, jenseits der Todeslinie, in der ewigen Gottesferne auch weitergeht. Ist ja klar, sonst würde Jesus uns ja was aufdrücken, was wir gar nicht wollten. Und jetzt ist aber Jesus für uns in diese ewige Gottesferne gegangen, als er am Kreuz starb. Er hat ja gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also er geht in die äußerste Gottesferne, nimmt unsere Strafe für unser Leben ohne Gott auf sich, aber weil er selber nie etwas getan hat, was Gottes Willen zuwiderläuft, war er ja zu Unrecht in der Gottesferne. Deswegen hat Gott ihn auch wieder auferweckt und in seine Gegenwart geholt, in den Himmel, die unsichtbare Wirklichkeit Gottes, die uns umgibt, die wir aber jetzt so nicht sehen können. Und dort sitzt jetzt Jesus quasi und sagt, Mensch, gib mir doch deine Schuld, ich habe schon dafür bezahlt. Und lass mich doch ran an dein Leben, dass wir wieder miteinander in Beziehung kommen. Und dann werden wir jenseits der Todeslinie, hole ich dich auch zu mir in diese Herrlichkeit Gottes. Und du bist nicht fern von Gott. Das ist ja das, was Jesus mit uns vorhat. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich da dran? Was heißt das eigentlich, Glauben? Ich möchte euch dazu so zwei Beispiele mit auf den Weg geben. Das erste Beispiel: John Patton war als Missionar auf den Hebriden, auch im 19. Jahrhundert. Das ist so eine Inselgruppe im Südwestpazifik und diese Leute dort, die hatten die Eigenart, dass sie Kannibalen sind. Also die haben diesen John Patton, der dorthin gegangen war, um den Menschen von Jesus zu erzählen, haben die eigentlich immer so als saftiges Steak betrachtet. Und es gab in der Sprache, John Patton hat gedacht, es ist ja wichtig, dass ich, wenn ich den Leuten von Jesus erzähle, dass die es auch mal irgendwann in der Bibel nachlesen können. Also muss ich gucken, dass sie eine Bibel kriegen. Und er war sehr sprachbegabt und hat also versucht, die Bibel in die Sprache dieser Leute zu übersetzen. Und als er so dabei war, dann stellte er fest, die kennen überhaupt kein Wort für Vertrauen. Kann man sich ja leicht vorstellen bei Kannibalen, ne? Also die kannten da einfach kein Wort für und John Patton saß so eines Tages in seinem Büro und hat so, wie das Schüler gerne machen, ne, auf dem Stuhl gewippt, so auf den hinteren Beinen. Und dann kam gerade einer seiner Angestellten rein und dann sagte er, sag mal, was mache ich hier gerade? Und dann sagte dieser Angestellte in der Stammessprache, was übersetzt bedeutet, du stützt dich mit deiner ganzen Existenz auf etwas. Nämlich auf diese Hinterbeine vom Stuhl. Und da hatte John Patton sein Wort für Vertrauen gefunden. Und an diesem Wort kann man wunderbar deutlich machen, was Glauben bedeutet. Ich stütze mich mit meiner ganzen Existenz darauf, dass Jesus tatsächlich für mich und für meine Schuld am Kreuz auf Golgatha den Preis bezahlt hat. Dass er die Strafe für meine Schuld auf sich genommen hat. Und dass ich ihn jetzt in mein Leben einladen kann. Darauf gründe ich meine ganze Existenz. Nicht ich selber habe länger das Sagen in meinem Leben, auch wenn ich natürlich immer Teil des Ganzen bin und bleibe. Aber jetzt sage ich, Herr Jesus, was du sagst. das will ich in meinem Leben wirklich umsetzen. Und wer sich darauf einlässt, macht wirklich gute Erfahrungen damit. Oder nochmal ein anderes Beispiel zu gebrauchen. Ihr kennt vielleicht die Niagara-Fälle, zumindest von Bildern, der eine oder andere war vielleicht schon mal da. Es gab im 19. Jahrhundert einen Seilkünstler, nämlich diesen Jean-François Graffelet oder so ähnlich spricht man ihn wohl. Also ich kenne immer den Künstlernamen Blondin, das kann ich auch sprechen. Und der hat ein 335 Meter langes Seil hier über die Niagara-Fälle gespannt, also von hier nach da. Das sind so 50 Meter, das ist ein Schiff, ne? So ein Doppeldecker. Also 50 Meter hoch. Und der hatte einen total klassen Gleichgewichtssinn. Also den hat irgendwie überhaupt nichts aus dem Gleichgewicht gebracht. Der ist über dieses Seil gelaufen, wie andere Leute über die Straße. Und mal hat er einen Balancierstab genommen, ne, aber eigentlich nur Show, hat er überhaupt nicht gebraucht. Der hat den nur immer so genommen, weil ja, und dann war so ein bisschen gemacht, und die Leute alle waren so ganz gezuckt und so. Und so hat er also einfach seine Spielchen auf diesem Seil gemacht und hat die Leute fasziniert. 1860 kam eine königliche Reisegesellschaft aus Großbritannien und da hat er sich natürlich richtig ins Zeug gelegt, ist also auf Stelzen über dieses Seil gelaufen, dann hat er sich die Augen verbunden, ist wieder über dieses Seil gelaufen. Und dann hat er mal auch so einen Ofen mitgenommen, den hat er angeheizt, den hat er dann so auf die Mitte von dem Seil gewuchtet und hat sich ein Spiegelei dort gebacken, hat das dann eben mal gegessen, dann hat er den Ofen wieder zurückgebracht und man kann sich ja vorstellen, die Leute waren begeistert. Und dann hat er noch einen draufgesetzt, ist mal mit einer leeren Schubkarre über das Seil gefahren, wieder zurück. Dann hat er einen Sack Kartoffeln reingelegt, wieder drüber, wieder zurück. Das Volk hat gekrölt und gejubelt. Und dann ist Blondin auf den Herzog von Newcastle zugegangen und hat ihn gefragt, hat gesagt, sagen Sie mal, glauben Sie, dass ich an dieser Stelle hier auch einen Menschen in meiner Schubkarre über das Seil hin und her fahren kann? Tja, sagt der Herzog, also nach allem, was ich gesehen habe, das machen Sie locker. Gut, sagt der Blondin, dann steigen Sie doch einfach ein. Das wollte der Herzog dann doch nicht. Also sich jetzt da auf diese Schubkarre verlassen und den Blondin, das war ihm zu heiß. Und dann fragte Blondin, gibt es denn jemand anders, der in diese Karre steigen würde? Es waren hunderte von Leuten wahrscheinlich da, aber es war niemand bereit. Und er fragt nochmal, ist wirklich niemand da? Und auf einmal meldet sich eine ältere kleine Dame. Sagt, doch, ich steige ein. Sie steigt ein, er fährt sie rüber ans andere Ufer, er fährt sie wieder zurück und die Menge ist begeistert. Wer war die Frau? Es war seine Mutter. Und die wusste, auf meinen Sohn kann ich mich mit meiner ganzen Existenz verlassen. Der wird mich niemals da hineinfallen lassen. Und das meint Glauben. Einsteigen in die Karre Jesu, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Mich von ihm durchs Leben fahren lassen. Aber das heißt auch, dass ich nicht mehr die Karre in der Hand habe, sondern ich sitze drinnen. Er hat die Karre in der Hand. Er lenkt. Und davor schrecken viele zurück, weil sie denken, dann habe ich ja mein Leben nicht mehr in der Hand. Das stimmt auch. Wenn ich Jesus die Verantwortung in meinem Leben übergebe, dann hat er das Sagen. Aber es ist ja immer die Frage, wer hat mehr Überblick? Ich finde immer, ein Unternehmen funktioniert dann am besten, wenn der das Sagen hat, der auch die meiste Ahnung hat. Und das gilt fürs Leben eigentlich auch. Unser Leben funktioniert dann am besten, wenn der in unserem Leben das Sagen hat, der die meiste Ahnung hat. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, Jesus hat wesentlich mehr Ahnung von meinem Leben als ich selber. Und das, was ich in seinen Worten der Bibel lese, das trifft derart zu, dass ich merke, der hat so viel Ahnung, so viel mehr Ahnung als ich, wie das Leben funktioniert, dass ich gut aufgehoben bin, wenn ich ihm wirklich mein komplettes Leben anvertraue. Der Glaube an Jesus ist nicht bloß Verstandessache, sondern der Glaube Jesu hat natürlich damit zu tun, dass ich mir die Dinge irgendwo erstmal im Kopf zurechtlegen muss und das alles, was wir miteinander besprechen, erstmal auch durchdenken muss. Aber am Ende kommt es darauf an, ob ich den Mut habe, meine Existenz Jesus anzuvertrauen oder nicht. Ob ich mich in die Karre setze und erst wenn ich drin sitze, werde ich erleben, tatsächlich, die Karre trägt mich. Jesus trägt mich. Die Mutter hat das nur erlebt, als sie in der Karre saß. Als sie danach wieder ausgestiegen ist, hat sie es schon nicht mehr erlebt. Da blieb nur noch eine schöne Erinnerung. Erlebt tut man es nur, wenn man einsteigt und dann sitzen bleibt. Und das ist die Herausforderung, die uns der Glaube im Grunde genommen stellt. Im Hebräerbrief lesen wir, Glauben heißt Vertrauen. Und im Vertrauen bezeugt sich die Wirklichkeit dessen, worauf wir hoffen. Das, was wir jetzt noch nicht sehen, im Vertrauen beweist es sich selbst. Und dazu gehört natürlich dann auch, wenn ich in diese Beziehung zu Jesus einsteige, dass ich mich auch zu Jesus stelle, mich dazu bekenne. In Römer 10 lesen wir, wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und in eurem Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, dann werdet ihr gerettet. Wer mit dem Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt. Und wer mit dem Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet. Hier geht es jetzt aber nicht um eine Leistung, dass Jesus quasi sagt, also nur wenn du dann auch mich bekennst vor den Menschen, dann wirst du wirklich auch von mir angenommen, sondern es geht vielmehr um das Phänomen, das ich immer wieder bei Liebespaaren beobachte. Wenn die miteinander klar haben, sie wollen zusammen gehen, dann können die meistens nicht schweigen. Das ist jetzt mein Freund, wir lieben uns, das ist meine Freundin, wir lieben uns. Also das müssen die anderen alle wissen. Man bekennt sich zu dem anderen, weil man so begeistert von ihm ist. Und genau das ist es, was bei uns und Jesus passieren wird. Dass wir sagen, das mit Jesus, das hat sich in meinem Leben sowas von bewährt. Das ist so ein wirklich guter Herr. Das musst du einfach ausprobieren. Ich lade dich ein, komm doch mal mit und probier das aus. Das ist die Reaktion auf die Liebe, die ich durch Jesus letztlich erlebt und erfahren habe. Und das Dritte, wenn ich es nochmal zusammenfasse, der Glaube an Jesus ist nicht bloße Verstandessache, er ist vielmehr ein aktiver Schritt, nämlich der, dass wir unser ganzes Vertrauen auf Jesus setzen, ihm unsere ganze Existenz anvertrauen. Das dritte Stativbein, Menschen, das ist der Heilige Geist, von dem ich ja auch jetzt immer schon mal ein bisschen gesprochen habe. Der Heilige Geist, das ist schon echt ein klasse Kerl. Das kann man auch nicht in ein paar Minuten sagen. Oh ja, Entschuldigung. Das kann man gar nicht in ein paar Minuten sagen. Deswegen werden wir das zum Hauptthema bei dem Alpha-Wochenende machen, weil es da so viel zu sagen zu gibt. Aber zunächst einmal möchte ich doch heute Abend so ein paar Sachen zum Heiligen Geist sagen, die uns helfen, uns des Glaubens gewiss zu werden. Wenn wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, so habe ich eben gesagt, dann kommt er auch. Und das verbirgt uns Gottes Wort, das haben wir uns am Anfang deutlich gemacht. Und wir merken, unser Glaube, der stützt sich wirklich auf das, was Jesus damals am Kreuz auf Golgatha getan hat. Wir werden das persönlich in unserem Leben erleben, dass er uns dann mit Frieden und mit einer ganz großen Ruhe auch im Herzen beschenkt, wenn wir ihm unsere Schuld übergeben haben. Und jetzt war ja noch die spannende Frage, aber wie kommt jetzt Jesus wirklich in unser Leben? Und ich sagte euch, das geschieht durch den Heiligen Geist. Aber woran merken wir jetzt, dass es geschehen ist? Der Heilige Geist wirkt auf ganz unterschiedliche Art und Weise in unserem Leben. Und ich möchte heute Abend mal auf zwei objektive Veränderungen eingehen, die wir dann erleben werden, und auf eine subjektive Veränderung, die wir auch dann erleben werden. Die erste objektive Veränderung ist, dass sich in unserem Leben, in unserem Wesen Sachen plötzlich verändern. In Galater 5 sagt uns Gottes Wort, der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Also da, wo Jesus in das Leben von Menschen eintritt mit seinem Heiligen Geist, da verändert er Dinge in unserem Herzen zum Guten. Als jemand in der Gemeinde, wo ich vorher war, auf mich zukam, war auch eine junge Frau, die hatte ihr Leben Jesus anvertraut. Und dann kam sie ganz aufgeregt eines Tages zu mir und sagt, die anderen sagen, ich wäre ganz anders geworden. Ich wäre gar nicht mehr so wie früher. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die verarschen mich alle nur. Und dann habe ich sie gefragt, wieso, was sagen sie denn? Wo bist du denn anders geworden? Und dann hat sie mir ein paar Sachen aufgezählt. Also, da und da und da sagen, da bin ich anders geworden. Und dann habe ich ihr gesagt, genau, das habe ich auch schon beobachtet. Das ist mir auch an dir aufgefallen. Da bist du ganz anders als vorher.
Dann hat sie ganz groß geguckt, wirklich? Ja, sag ich. War vorher total ängstlich und plötzlich war die gar nicht mehr so ängstlich und das war auffallend. Was war passiert? Der Heilige Geist hat in ihrem Leben angefangen, mehr Frieden hineinzubringen, mehr Ruhe hineinzubringen. Und sie merkte das gar nicht im ersten Moment als erstes selber, sondern die anderen um sie herum merkten das. Es war für sie objektiv wahrzunehmen. Die war ausgeglichener, die war ruhiger geworden. Und das war durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn ich einen Apfelbaum pflanze, dann wird er nach ein paar Jahren Äpfel hervorbringen. Das geht langsam, ne? Der muss erst ein bisschen wachsen, dann hängt da so ein oder zwei Äpfelchen dran. Und je länger das geht, umso mehr. Und genauso ist es auch mit dem Glauben an Jesus. Wenn Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben einzieht, je länger er in uns lebt, umso mehr wird er an Veränderungen in unserem Leben bewirken. Und wir werden auf einmal merken, dass wir praktisch nur mit Jesus zusammenarbeiten brauchen. Er ist der Motor, er gibt die Kraft und wir dürfen mittun. Also es geht gar nicht darum zu sagen, oh, wenn ich Christ bin, dann muss ich aber ein freundlicher Kerl werden. Sondern es ist vielmehr so, dass ich plötzlich denke, wieso bin ich eigentlich die ganze Zeit so komisch zu den anderen, so knatterig? Muss das wirklich sein? Und ich hinterfrage mich selber an der Stelle und fange an zu beten und sage, Herr, ich wünsche mir eigentlich, dass ich ein fröhlicherer Mensch werde. Man kommt ja auch viel weiter mit ein bisschen Freundlichkeit. Ne? Und man merkt auf einmal, das, wohin Jesus einen führen will, das ist etwas, was einem im Leben auch zugutekommt und gut tut. Und wenn ich mich natürlich so vom Wesen her verändere, dann bleibt das nicht ohne Auswirkungen auf die Beziehung zu den Menschen um mich herum. Auch da wird sich eine Menge verändern. Zum Beispiel verändert sich erstmal auch meine Beziehung zu Gott. Vorher stand ich ihm vielleicht kritisch gegenüber, jetzt plötzlich merke ich, da zieht mich was in den Gottesdienst oder in den Alpha-Kurs oder zu anderen Veranstaltungen, wo ich sage, ich möchte eigentlich schon noch mehr darüber hören, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte einfach diesen Jesus besser kennenlernen. Das ist wie bei Verliebten, die wollen ja auch immer mehr zusammen sein und sich besser kennenlernen und noch länger zusammen und noch besser kennenlernen und irgendwie, manchmal denkt man, es geht gar nicht mehr noch näher. Also genau das passiert mit Jesus und uns auch, dass wir Sehnsucht danach haben, zu sagen, Mensch, also jetzt muss ich mir das mit der Bibel doch mal genauer angucken. Wie ist das mit Jesus? Was steht denn eigentlich in der Bibel? Unser Leben erfüllt plötzlich auch so eine Grundhoffnung, dass ich sage, okay, im Moment scheinen mir alle Fälle davon zu schwimmen, aber ich habe ja Jesus. Und mit ihm werde ich die Sache noch in den Griff kriegen. Er wird mir helfen. Das sind so Dinge in der Beziehung zu Jesus, die sich dann verändern, eine Beziehung zu Gott. Dass ich also mehr Sehnsucht nach Gottesdienst habe, nach Gottes Wort, nach Gebet, nach Gemeinschaft mit anderen Christen, mehr Hoffnung auch in meinem eigenen Leben habe. Das Zweite, seit ich Jesus in meinem Leben aufgenommen habe, ist in mir auch immer mehr eine große Liebe zu Menschen gewachsen. Also wenn ich so manchmal durch die Stadt gehe, durch die Stadt fahre und mir vorstelle, dass möglicherweise hier Zehntausende von Leuten leben, die Jesus noch nicht kennen, und die vielleicht am Ende hier sind, statt dort. Manchmal fange ich an zu weinen darüber, weil mir das so wehtut, weil das so unnötig ist, weil es so einfach ist, sein Leben Jesus anzuvertrauen eigentlich. Es kostet halt was. Die Kontrolle aus der Hand gibt niemand so gerne. Aber was man doch gewinnt, wenn man sich darauf einlässt. Und so hat sich meine Beziehung zu den Menschen verändert und ich wünsche mir einfach, dass ich zu den Menschen immer mehr eine offene, eine ehrliche, aber auch eine liebevolle Beziehung habe. Und da setze ich ganz viel Kraft hinein, dass mir das so gut, wie es irgend geht, auch gelingt. Paulus sagt mal, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Es gibt Leute, die wollen keinen Frieden mit einem. Gut, da sind einem dann auch die Hände gebunden. Da kann ich dann für beten noch, dass es vielleicht nochmal anders wird. Aber ich kann, glaube ich, schon noch eine Menge machen, auf Leute zugehen, dass da Frieden in Beziehungen hineinkommt. Und das Dritte ist auch die Beziehung zu mir selbst. Ich habe bei mir beobachtet, dass ich eine ganze Ecke gelassener geworden bin. Dass ich mich wirklich bei Jesus geborgen und versorgt fühle. Und ich weiß, dass ich mit Jesus letztlich das ganz Große losgezogen habe. Ob Menschen mir in dieser Welt immer Beifall klatschen werden, ich muss sagen, je länger ich lebe, umso weniger interessiert mich das. Aber das Gott im Himmel, der mich so jeden Tag beobachtet, wie ich hier unten so rumspaziere, dass der sagt, ich freue mich einfach an dir, an dem, was du so machst. Da liegt mir echt viel dran. Und ich freue mich drauf, jenseits der Todeslinie ihn dann mal zu sehen. Und wenn er dann sagt, war eine Menge Mist dabei, Uli, aber das eine oder andere haben wir zwei doch auch ganz gut hingekriegt. Dann freue ich mich. Dann freue ich mich von ganzem Herzen. Das ist das einzige Ansehen, an dem mir wirklich etwas liegt. Das andere, man braucht in dieser Welt auch immer wieder ein Ansehen bei Menschen, das ist auch klar, sonst redet keiner mit einem. Aber das hat für mich nicht diese Bedeutung wie das mit Jesus. Das ist für mich das Wichtigste. Und ich habe erlebt, wenn ich sein Ansehen habe, dann komme ich mit vielen Menschen auch viel besser zurecht, als das vorher der Fall war oder ohne ihn der Fall wäre. Neben diesen objektiven Veränderungen, sagte ich, gibt es noch eine subjektive Veränderung, auch auf die ich eingehen möchte. Und das ist so eine innere Gewissheit. Paulus spricht mal davon, der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist ja nicht ein Sklavengeist, so dass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Er ist der Geist, den ihr als Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt rufen wir zu Gott, Abba, Vater. So macht sein Geist uns im Inneren gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Also Abba ist einfach nur eine andere Sprache und bedeutet so viel wie Papi, Vati. Dass wir durch den Heiligen Geist in so eine Beziehung zu Jesus hineinkommen, dass wir auf einmal wissen, Gott ist tatsächlich mein liebender Vater, der für mich sorgt. Und dass ich innerlich merke, tatsächlich, ich lebe, das ist keine Einbildung, sondern Jesus gibt es wirklich. Und jenseits der Todeslinie werde ich in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit sein. Das ist in meinem Leben nicht immer unangefochten, das sage ich euch auch ganz, es ist eben was Subjektives. Manchmal gibt es auch so Phasen, wo ich denke, Herr, wo bist denn du jetzt eigentlich gerade? Ich kann ja verstehen, 7 Milliarden Menschen, da hast du eine Menge um die Ohren, aber ich könnte dich jetzt auch ganz gut gebrauchen. Das gibt es bei mir auch. Aber wenn ich dann mich wieder hinsetze und einfach immer wieder auch zu Jesus bete und sage, Herr, schenk mir doch auch, dass ich dich wieder so spüre. Manchmal dauert es ein paar Tage, das kann auch schon mal 14 Tage oder 3 Wochen dauern, aber irgendwann merke ich auf einmal, jetzt lässt er mich quasi wieder an sich ran, wenn ich das mal so sagen darf. Wobei das sicherlich nichts mit Jesus zu tun hat. Es hat eher mit mir zu tun. Aber dass ich dann auf einmal merke, doch, jetzt ist wieder dieses Vertraute zwischen ihm und mir da. Und das hat sich jedes Mal wieder eingestellt. Also wenn euch das auch mal passiert, das ist nicht schlimm. Einfach in der Karre sitzen bleiben. Irgendwann spürt man wieder, Jesus hebt sie an und fährt weiter. So viel mal zunächst von mir an dieser Stelle, damit auch noch Zeit ist, wirklich in den Gruppen miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich möchte euch das auch wieder anbieten, wenn vielleicht auch mal jemand sagt, also ich würde doch gerne mal auch unter 4 Augen mit dir reden, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten ist jetzt aber auch erstmal wirklich Gelegenheit, in den Gruppen zu gehen und das da nochmal zu vertiefen. Und ja, Herr Trude, da ist ja, glaube ich, am besten bei Manfred mit in der Gruppe, ne? War, glaube ich, so gedacht? So war mein Vorschlag. Also diese Gruppeneinteilungen sind nicht zwingend, aber es ist immer ganz gut, wenn man dann eine Gruppe hat, dann jetzt auch langsam dabei zu bleiben, damit in den Gruppen auch das Gespräch wirklich ja, ein Stückchen vertrauter werden kann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euch noch gute Gespräche.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen, komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.